zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Und heute war so ein Tag, da sind die Pollen schon durch die Luft geflogen. Hasel- und Erlenpollen. Und wenn dann noch irgendwann die Birke dazukommt, dann wird's für Heuschnupfengeplagte richtig fies. Haben Sie auch Allergien? Wir haben mal in Kiel nachgefragt.
Grünblühende Gräser, Haselnuss, Birke. So, alles, was jetzt eigentlich schon losfliegt.
Hausstaub, Beifuß und Tierhaarallergie. Mit Augentränen, Augenjucken und Naselaufen.
Heuschnupfen hatte ich mal. Also ich komme ursprünglich aus Thüringen. Ich bin hier hochgezogen in den Norden. Und hier ist es weggegangen.
Gluten, Laktose.
Früher habe ich an Heuschnupfen gelitten. Und das hat sich aber ausgeschlichen. Ich habe nichts dagegen unternommen. Mit 30 war ich das los.
Ja, Glück gehabt. Allergien. Viele Menschen haben irgendwann schon mal empfindlich reagiert auf Pollen, auf bestimmtes Essen, auf bestimmte Stoffe. Werden Allergien tatsächlich immer häufiger? Und was kann man tun? Gibt es neue Möglichkeiten und Erkenntnisse? Darüber wollen wir heute Abend reden. Mein Gast heute Abend hier im Studio ist Frau Prof. Dr. Regina Fölster-Holst. Sie ist Allergologin am Uniklinikum in Kiel und sie vertritt auch Schleswig-Holstein im Ärzteverband Deutscher Allergologen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
In den kommenden 2 Stunden, da wollen wir mal ganz ausführlich drüber sprechen. Und wenn Sie eine Frage an Frau Fölster-Holst haben oder über Ihre Erfahrungen erzählen wollen, dann können Sie uns gerne eine Mail schreiben, studio@wellenord.de oder über das Formular auf unserer Internetseite ndr.de/sh oder anrufen, kostenlos 08000 96 66 66. Mein Name ist Dorothee Haders, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Zur Sache, uns geht um etwas, da juckt's einen schon beim dran denken. In Deutschland hat schon jeder dritte Mal eine allergische Reaktion gehabt. Und Heuschnupfen zum Beispiel hat ungefähr jeder fünfte, sechste. Und es heißt auch, dass die Allergien in den letzten Jahren nicht zugenommen haben. Bei mir heute Abend ist die Fachärztin für Allergologie am Universitätsklinikum in Kiel, Frau Fölster-Holst. Und sie vertritt auch Schleswig-Holstein im Verband Deutsche Allergologen. Was ist denn nun? Sind Allergien wirklich auf dem Vormarsch, so Heuschnupfen und all sowas?
Sagen wir mal so, sie haben in den letzten Jahren nicht abgenommen. Mhm. Was man sagen kann, dass sie innerhalb der letzten 10, 20 Jahre drastisch zugenommen haben. Und sie sind jetzt so auf einem hohen Level, aber in den letzten Jahren nicht nochmal angestiegen. So kann man sagen.
Ich denke, vor allem wahrscheinlich hier in den Industrieländern, ne?
Ja.
Woran liegt das?
Da muss man sich natürlich fragen, woran liegt das? Da haben Sie völlig recht. Es ist sozusagen dieser in Tüttelchen westliche Lebensstil. Wir putzen manchmal ein bisschen zu viel. Wir setzen zu viel Antiseptika ein.
Desinfektionsmittel.
Desinfektionsmittel. Ja. Wir duschen vielleicht zu viel. Wir benutzen zu viel Reinigungsmittel. All diese Sachen spielen sicherlich eine Rolle. Vielleicht sollten wir ganz bisschen mehr wieder dazu kommen, dass wir natürliche Nahrungsmittel mehr zu uns nehmen, die wir zum Beispiel auch mal selber kochen. Das ist wahrscheinlich gar nicht schlecht.
Und gibt es nicht auch noch vielleicht andere Gründe wie genetische Gründe, Umweltverschmutzung gleich auch?
Das ist völlig richtig. Wenn man sich fragt, warum ist es denn in den letzten Jahren so gewesen, dass es zugenommen hat? Muss man sagen, auf der einen Seite, es gibt eine genetische Veränderung, die dafür prädisponiert. Das heißt, die Leute kriegen das eben mehr, die so eine Veränderung haben. Und auf der anderen Seite haben wir die Umwelt. Und was man sagen kann, ist, dass zum Beispiel Kohlendioxid oder auch Ozon die Pollen aggressiver macht. Die produzieren mehr Allergene.
Und wen trifft es dann mehr? Die Menschen in den Städten oder auf dem Land?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich würde mal sagen, jetzt spontan, die in der Stadt sind mehr betroffen. Und zwar deshalb, wenn Sie sich überlegen, und da gibt es auch natürlich Literatur zu, die Kinder, die jetzt direkt an einer Straße groß werden, wo viel Autoverkehr ist, da sind natürlich auch mehr Schadstoffe. Das heißt, die haben sicherlich später mehr Heuschnupfen als andere.
Gibt es eigentlich überhaupt noch Monate, wo es keine Heuschnupfengefahr gibt? Oder haben wir eigentlich das ganze Jahr über das Problem?
Man muss sagen, wir haben das ganze Jahr das Problem. Heuschnupfen, da denkt man immer, ja, das ist so während der Erntezeit, so ja. Juli, August oder so, ne? Mhm. Das ist nicht so.
Nee.
Jetzt fliegen die Pollen, Haselpollen fliegen. Und auch im Dezember gab es einen Pollenflug von Haselpollen.
Im Dezember, ne?
Ja, im Dezember. Ja. Zu Weihnachten.
Wann fängt das denn eigentlich an mit den Allergien? Schon eigentlich quasi im Mutterleib oder dann als sofort als Baby? Oder ist es so, dass doch erst auch ganz viele im Erwachsenenalter damit zu kämpfen haben?
Mit dem Heuschnupfen muss man sagen, Manifestationsgipfel. Das heißt, in dieser Zeit gibt es die meisten Heuschnupfenpatienten. Das ist in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter. Aber Sie sprachen jetzt davon, was ich sehr gut finde, dass Sie es angesprochen haben, geht das im Mutterleib los? Ja. Und zwar, wenn in dem Haushalt geraucht wird, wenn die Mutter, die Schwangere, raucht, das ist ein ganz, ganz starker Risikofaktor. Und der hört natürlich nicht auf, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist. Dann geht das weiter. Also ein Kind sollte wirklich aufwachsen in einem Haushalt, wo nicht geraucht wird.
Über Kinder und Allergien, da wollen wir heute Abend ja auch noch mal ausführlicher sprechen. Es gibt tausende Allergieauslöser, über alle können wir heute Abend auch nicht sprechen, aber ich hoffe über die häufigsten und da fangen wir auch gleich dann mit den Pollen an, also mit dem Heuschnupfen. Das große Niesen und Jucken beginnt so langsam. Die Frühblüher schicken ihre Pollen los. Hasel und Erle haben wir schon gehört. Wenn die Birkenpollen noch dazukommen, dann ist so richtig Leidenszeit angesagt bei Heuschnupfengeplagten. Frau Fölsterholz ist Allergologin, Oberärztin am UKSH hier in Kiel. Ab wann sollte man denn mit seinen Beschwerden auch zum Arzt gehen?
Also im Moment ist es so, dass viele Leute eine Infektion haben, eine Virusinfektion. Und da läuft die Nase auch und auch die Augen können etwas gerötet sein und so. Wenn das jetzt aufgetreten ist und das dauert ein paar Tage, dann ist es okay. Nur wenn es länger als 2-3 Wochen dauert, würde ich schon mal drüber nachdenken, ob das vielleicht auch eine Allergie ist.
Und wie gefährlich kann denn Heuschnupfen werden? Mir hat eine Hautärztin, als ich noch klein war, prophezeit, dass ich wegen meiner Allergien später mal Asthma kriege. Ist das so?
Ja, ganz viele Patienten mit Heuschnupfen kriegen im weiteren Verlauf, das ist etwa so die Hälfte, ein Asthma. Und damit ist nicht zu spaßen. Übrigens mit dem Heuschnupfen auch nicht.
Das Zauberwort, das habe ich mir jetzt angelesen, für die Behandlung von Heuschnupfen ist nach wie vor Hyposensibilisierung.
Ja.
Schwieriges Wort. Das Immunsystem soll sich damit irgendwie an die Allergene gewöhnen. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, wie das funktioniert.
Das mache ich sehr gerne. Das ist richtig. Man gibt eine ganz kleine Menge von dem Allergen, auf das man auch nicht reagiert. Aber die Menge ist so klein, dass das Immunsystem sagt, da kann ich noch mit um. Bei der zweiten Gabe wird das schon etwas erhöht. Und dann sagt das Immunsystem, na, das habe ich doch gerade gehabt. Das kenne ich schon. Und so steigert man sich immer weiter nach oben und kann das irgendwann auch gut vertragen. Und gerade bei den Gräserpollenallergien ist die Effektivität, ist die Erfolgsrate ganz hoch.
Früher hieß das, glaube ich, dann Desensibilisierung. Dann hat man das irgendwann umgenannt. Stimmt das?
Stimmt auch.
Denn ich habe als Kind das als Tropfen dann bekommen. Und es gibt aber auch noch andere Methoden. Welche?
Ja, es gibt zum Beispiel die Methode, das ist eine ganz klassische Methode, die auch im Moment noch am besten funktioniert, dass man es unter die Haut spritzt. Und natürlich, wenn man so ein Kind vor sich hat, das hat vielleicht ein bisschen Angst davor, kann man ja auch verstehen. Es gibt aber auch Tabletten, die man unter die Zunge gibt. Und dann löst sich diese Tablette auf. In dieser Tablette eingearbeitet ist dieses Allergen und wird über die Mundschleimhaut aufgenommen. Das funktioniert auch ganz gut.
Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man also die Erfolgsaussichten bei dieser Hyposensibilisierung 3 Jahre zum Arzt rennen für eine Spritze. Das macht ja, ich weiß nicht, 40, 50 Mal oder was. Das klingt nicht so ganz prickelnd, diese Behandlung.
Das tut es nicht. Nee. Aber denken Sie zum Beispiel mal, ganz kurz mal weg vom Heuschnupfen, an die Bienen- und Wespengiftallergie. Die führt bei ganz vielen in Deutschland noch zum Tode.
Ja.
Und da ist es wirklich Therapie der Wahl, weil 95% wirklich gut ansprechen. Da muss man, sag ich mal, das in Kauf nehmen.
Wir haben eine Mail bekommen von Marcel Scholze und der schreibt, hallo, ich nehme seit Jahren schon Schwarzkümmelölkapseln. Hilft bei Heuschnupfen sehr gut. Aber jetzt sind wir bei was anderem, nämlich nicht, wie man Heuschnupfen auf Dauer wegkriegt, sondern wie man die Symptome bekämpft, oder?
Also, ich würde es ihm wünschen, dass das wirklich weiterhin weg bleibt. Wahrscheinlich wird es auch so sein. Ob das wirklich jetzt an dem Schwarzkümmelöl liegt, müsste man einfach mal rauskriegen und testen. Nur, es ist jetzt erstmal für diesen Patienten egal. Wenn er meint, dass es daran liegt, weiternehmen, alles in Ordnung, Schwarzkümmelöl ist nicht gefährlich.
Und was ganz schnell hilft gegen tränende Augen und triefende Nase, das sind dann diese Antihistaminika.
Ja, das kann man schlucken, aber Antihistaminika gibt es zum Beispiel auch in Augentropfen und auch in Nasenspray. Also das kann man schon machen. Und früher waren diese Antihistaminika, die man geschluckt hat, die machten alle müde. Und das geht natürlich nicht im Straßenverkehr. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen da hinter dem Steuer und dann sind Sie plötzlich müde und schlafen da ein. Das geht nicht.
Ja.
Und da gibt es neuere, die machen eben nicht müde. Obwohl ich sagen muss, in meiner Erfahrung mit diesen Patienten, es gibt immer noch Patienten, die sagen, na, wenn ich das nehme, werde ich doch nicht richtig müde, aber ich stehe so ein bisschen neben mir. Dann sollte das Präparat gewechselt werden.
Aha, aber es gibt welche, die eben nicht diese fiesen Nebenwirkungen haben,
ja,
mit Müdigkeit.
Richtig.
Vielen Dank. Zur Sache, was hilft wirklich gegen Allergien? Im Studio heute Abend ist Frau Professor Dr. Fölster-Holst vom UKSH in Kiel, ihres Zeichens Allergologin. Und wir waren ja gerade vorhin noch beim Thema Antihistaminika und was hilft alles gegen triefende Nasen und tränende Augen und rote Augen und juckende Haut. Was hilft denn noch, wenn die Schleimhäute verrückt spielen?
Ja, bei den Schleimhäuten ist das auch so. Die Allergien, ne, die manifestieren sich ja an den Grenzorganen. Auge, Nase, Lunge, Haut, Darm. Das sind alles Grenzorgane. Diese Grenzorgane kommen ja mit Allergien in Kontakt. Und beim Heuschnupfen ist es natürlich nicht nur so, dass eine Haut irgendwie mal explodieren kann um die Augen oder so, sondern es sind die Schleimhäute selbst. Die Entzündungszellen zeigen, die dick werden, die zuschwellen, das schwillt ja richtig zu, die kriegen ja gar keine Luft mehr.
Mhm. Ich habe gelesen, Vitamin C könnte helfen. Was ist da dran? Das klingt so einfach dann.
Ja, das klingt ein bisschen einfach. Man kann es probieren, aber Vitamin C alleine bin ich absolut der Meinung, dass das nicht funktioniert.
Und dann eine Liste habe ich noch gefunden mit Nahrungsmitteln, die eben Histamin enthalten,
ja,
und deswegen wiederum Probleme verursachen können.
Richtig. Das ist völlig richtig.
Und Schokolade.
Und das ist dann, Serotonin zum Beispiel, das ist schade.
Ja,
finde ich auch. Aber das sind zum Beispiel Intoleranzen. Das bedeutet, das ist gar keine richtige Allergie. Zum Beispiel in Erdbeeren oder so, ne, ist auch Histamin. Und Histamin, wissen wir, wenn einige Leute so ein bisschen empfindlich auf Histamin reagieren, kriegen die genau die Beschwerden, die Allergiker auch bekommen.
Und vielleicht noch die Frage, einen ruhigen Schlaf für Pollenallergiker, wie geht das, wenn das so richtig losgeht?
Ja, ich würde wirklich die Fenster zum Schlafzimmer geschlossen halten, Punkt 1. Punkt 2, wenn ich das hätte, ich habe es jetzt nicht, aber ich habe viele Patienten mit diesem Symptom, sage ich denen immer, wascht abends nochmal die Haare. Denn diese Pollen, die fangen sich auch in den Haaren und dann kriegt man nachts die Beschwerden. Und die Klamotten nicht im Schlafzimmer ausziehen, sondern in einem anderen Zimmer. Denn dort sind auch die Pollen zu finden.
Guter Trick. Warum Kinder so viele Allergien haben und was man da schon frühzeitig gegen tun kann, darüber reden wir dann gleich. NDR 1 Welle Nord, was hilft wirklich bei Allergien? Unsere Expertin dafür heute Abend im Studio ist Frau Fölster-Holst von der Uni Hautklinik in Kiel. Nüsse, Eier, Glutamat, Laktose in manchen Kitas und Schulen, da sind ja diese Hinweislisten inzwischen schon fast länger als der Essensplan. Viele Kinder kriegen da ihr Spezialpausenbrot mit in die Schule, können auf Kindergeburtstag nichts vom Kuchen abhaben, weil sonst die Haut rot wird. Was ist denn da eigentlich los mit den Kindern? Ist es wirklich so, dass heutzutage mehr Kinder betroffen sind als früher?
Wenn Sie früher meinen, noch vor 10 Jahren, ist das sicherlich richtig. Jeder vierte, fünfte Säugling bekommt eine Neurodermitis. Und Neurodermitis-Kinder haben ein viel höheres Risiko, eine Nahrungsmittelallergie zu entwickeln und auch ein Heuschnupfen und ein Asthma.
Woran liegt das? Machen die Eltern da irgendwie zu viele Dinge falsch oder beachten sie zu viele Dinge vielleicht zu sehr? Vielleicht müsste man schon irgendwie drauf achten, bevor das Kind überhaupt zur Welt kommt?
Ja,
vorhin kurz drüber
das sollte man schon machen. Aber wenn ich Ihnen jetzt genau sagen könnte, ne? Das liegt daran, Punkt aus, kriege ich das nächste Mal den Nobelpreis. Ich würde es gerne machen. Es gibt einige Hypothesen und da möchte ich ganz gerne mal einiges hier vorstellen. Und zwar die sogenannte Hygienehypothese. Das bedeutet, wir hatten schon ein bisschen angesprochen, zu viel Desinfektionsmittel, zu viel Reinigungsmittel, einfach alles zu sauber. Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen auf diese Welt. Sie haben ein Immunsystem. Und dieses Immunsystem, genau wie wir, muss lernen. Ein Immunsystem muss lernen, mit dem, was auf einen zukommt, gut umzugehen. Das heißt, das braucht auch ein paar Infektionserreger, mit denen es sich auseinandersetzen muss, damit das Immunsystem weiß, wofür es überhaupt da ist. Jeder braucht eine Existenzberechtigung, auch ein Immunsystem. Das heißt, banale Infektionen können die Kleinen ruhig mitmachen, in Kitas zum Beispiel. Das ist ja nicht schlimm. Das ist eine Sache. Und die andere ist, dass man wirklich etwas zu sauber im Haushalt ist. Und es gibt so ein paar Tipps, um das zu reduzieren. Also nicht rauchen in der Schwangerschaft. Nicht rauchen, wenn das Kind da ist, sowieso. Dann aber auch stillen, 4 Monate ausschließlich, wenn es geht. Dann haben wir früher immer gesagt, im ersten Lebensjahr dürfen keine potenten, also starken Allergene zu sich genommen werden an Nahrungsmitteln. Zum Beispiel Nüsse, zum Beispiel, ne? Zum Beispiel Fisch und sowas. Ist ganz anders jetzt. Das sollen die Kleinen wirklich, wenn die Beikost eingeführt wird, so nach 4-5 Monaten, sollen die wirklich ihrem Immunsystem im Darm anbieten, nicht an der Haut.
Und ich glaube, das Problem ist auch, dass manchmal die Kinder doch schon sehr wählerisch sind mit dem Essen, sagen wir es mal freundlich. Und wenn man ihnen dann einmal was vorsetzt und sie sagt, das mag ich nicht, das schmeckt mir nicht, dann lässt das die Mutter dann sein und gibt ihm dann das nächste Mal doch wieder die Pizza. Und vielleicht da ein bisschen konsequenter sein, damit aber sich das Kind auch wirklich an ein anderes Essen gewöhnt.
Ja, aber ich würde da frühzeitig mit anfangen. Wenn Sie gleich mit irgendwas anfangen, was vielleicht nicht so gesund ist und so, dann will das Kind nichts anderes mehr. Aber wenn Sie das anders machen, indem Sie nämlich Nahrungsmittel auch verabreichen und auch die Allergene gehören dazu. Man muss lernen mit diesen Allergenen, man lebt auf dieser Welt mit diesen Allergenen, fertig zu werden. Und das geht nur, indem man rechtzeitig diese Allergene auch zuführt.
Und Kinder eben mehr im Dreck spielen lassen oder vielleicht auch mal in den Kuhstall mit dem Kind gehen. Und da haben wir nämlich eine Anruferin. Ich glaube, da geht es um das Thema.
Mein Name ist Anke Persson, ich komme aus Brunsbüttel. Ich bin schon reiferen Jahrgangs, das heißt, ich bin schon über 70, bin auf dem Lande groß geworden und habe immer beim Bauern mit geholfen. Wir haben noch damals die Kühe mit Rübenblättern gehäckselt, mit frisch zubereitet. Heute wird alles in Silage gemacht. Wenn ich heute noch durch die Straßen gefahren bin, überall liegen die Heubündel und daraus wächst das schon wieder. Es kann nicht gesund sein.
Hat sich da wirklich zu viel geändert?
Das ist sozusagen schwierig, sozusagen. Was wir wissen, und das steht auch so in der Literatur, ist, wenn ein Kind groß wird, also wirklich in den ersten Tagen und Wochen, mit der Mutter zum Beispiel, die Kühe melkt oder so, mit in den Stall genommen wird, dann soll das protektiv sein. Das soll schützen vor einer Allergie. Wahrscheinlich hat das ein bisschen was auch mit der Ernährung der Kühe da zu tun. Es soll ein bestimmter Stoff aus dem Gras sein, der da so wirkt. Aber das sind ganz neue Erkenntnisse und da muss man weitere Studien abwarten, ob das wirklich sozusagen das günstigste Mittel da ist. Und man kann ja nicht die Kinder, die in der Stadt jetzt geboren werden, die kann man nicht alle aufs Land schicken. Das geht nicht.
Nee, das stimmt. Zur Sache. Was hilft wirklich gegen Allergien? Das ist unser Thema mit unserer Expertin von der Hautklinik in Kiel, Frau Professor Dr. Foelster-Holst. Und wir haben ja schon über einige Allergien jetzt geredet. Jetzt nochmal ein Problem, das kann manchen auch wirklich den letzten Nerv rauben, glaube ich. Wenn die Haut schuppt, nässt, rot ist und juckt, ab wann spricht man da von Neurodermitis? Und was hilft?
Richtig, die Neurodermitis in klassischer Form, ne, zeigt die Veränderung besonders in den Beugen, in den Ellenbeugen, in den Kniekehlen. Es gibt aber auch Neurodermitiker, die haben das am ganzen Körper. Und das muss wirklich furchtbar sein. Das sagen meine Patienten auch immer zu mir. Das ist furchtbar. Und man kann da kurzfristig ein Cortison in Cremeform, in Salbenform einsetzen. Und wir haben auch andere Medikamente. Das ist kein Cortison, wirkt aber trotzdem gegen diese Entzündung. Das Allerwichtigste allerdings bei der Neurodermitis ist, regelmäßig die Haut zu pflegen.
Einschmieren, immer wieder.
Denn wir haben einen Barrieredefekt. Ja. Barrieredefekt bedeutet, dass die Haut ganz trocken wird. Und wenn Sie mal eine trockene Haut haben, gucken Sie mal mit einer Lupe. Da gibt es kleine Einrisse. Und dann kommen die Umweltstoffe da von außen rein. Und das geht auf keinen Fall. Das heißt, regelmäßige Pflege bedeutet Wiederherstellung der Barrierestörung bei Neurodermitis.
Dann gibt es ja auch Geschichten, die nennen sich dann Kontaktallergien. Das ist ja wieder eine andere Geschichte, aber ja. Es betrifft nun auch die Haut. Das führt dann zu Ekzemen. Ist das sehr häufig?
Das ist häufig. Das häufigste ist die Nickelallergie. Und die wird gebahnt durch das frühzeitige Durchstechen der Ohrläppchen mit dem Tragen von Modeschmuck. Mhm. Denn da sind Nickelionen drin, die dann über die Verletzung an den Ohren in die Haut gehen, eine Sensibilisierung machen. Das heißt, das Immunsystem sieht, oh, das ist ein Stoff, den kenne ich ja gar nicht. Mhm. Und beim zweiten Kontakt wird das dann ausgelöst. Das heißt, sie haben die Ekzeme, das heißt, sie haben eine Rötung, das Nest, das kann schuppen und kann Bläschen bilden.
Und das Schwierige daran ist, dass das manchmal eben erst 3 Tage später auftritt.
Richtig.
Und dann fragt man sich, was war denn das jetzt? Man hat gar keinen Bezug, was da der Grund war.
Ja,
nicht wahr?
Das ist richtig. Aber da würde ich zum Beispiel die Patienten fragen, wie ist das denn unter dem Urarmband? Wie ist das unter der Kette? Und da kommen immer ganz gute Hinweise und dann hat man halt einen Verdacht.
Und dann kommt man der Sache auf die Schliche. Wir haben hier noch eine Mail von Gabriela Rateike aus Travemünde und sie schreibt, es betrifft meine chronische Nesselsucht, bestehen seit circa 16 Jahren. Sie macht mir täglich zu schaffen und ich kann die Beschwerden nur etwas lindern mit dem Medikament Telfast 180. Ohne Tabletten ist der Juckreiz täglich so schlimm, dass ich mich kratzen würde, bis es blutet. Quaddeln bekomme ich sowohl von Lebensmitteln wie auch von Medikamenten, Verbandsmaterial, Reinigungsmitteln. Vielleicht haben Sie noch einen Rat, schreibt sie.
Ja, das ist schwierig. Man müsste die Patientin jetzt einmal fragen, ob wirklich eine entsprechende Diagnostik gemacht worden ist. Man muss eine detaillierte Anamnese machen, eine Vorgeschichte, worauf sie alles reagiert. Aber das muss dann auch an der Haut getestet werden und man kann auch Blutuntersuchungen machen. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn man es da noch nicht rauskriegt, dann hat man aber zumindest über die Anamnese einen bestimmten Verdacht, nimmt den Patienten auf und gibt dieses, was man verdächtigt, als Nahrungsmittel oder Medikament oder so und lässt das schlucken und guckt, ob die Patientin wirklich reagiert.
Mhm. Und dann haben wir noch eine Mail von Regina Schwing aus Husum und da geht's um Sport. Wenn sie joggt, schreibt sie, dann hat sie danach ein starkes Jucken am Körper. Es beginnt am Kopf, auch in den Ohren, dann geht's am Rücken und Bauch weiter, bilden sich Pusteln. Nach dem Duschen wird's dann wohl langsam besser. Woher kommt das, fragt sie.
Es gibt die Quaddelbildung nach Anstrengung. Das ist bekannt. Das würde ich aber trotzdem auch noch mal verifizieren, also bestätigen lassen, indem man zum Beispiel in der Praxis sich belastet und einfach mal schaut, was passiert. Und wenn das wirklich so ist, dann würde ich der Patientin raten, bevor sie so etwas macht, ein Antihistaminikum einzunehmen.
Vor dem Sport?
Ja.
Und dann juckt's nicht mehr?
Und
oder
dann
hoffentlich.
Genau. Ja. Meistens ist es aber so, dass es dann vorbei ist.
Vielen Dank soweit. Wir haben ja hier noch mehr Fragen auf dem Tisch zum Thema Allergien. Da gibt es ja noch die Tierwelt, Katzenhaare, Hundehaare und die kleinen süßen Hausstaubmilben. Kümmern wir uns gleich drum. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord und es ist ein kribbeliges Thema heute Abend. Was hilft wirklich gegen Allergien? Und bei mir im Studio ist Frau Fölster-Holst, Allergologin am UKSH in Kiel. Das kennen sich ja auch einige von Ihnen. Man wacht morgens auf mit ganz geschwollenen Augen und Niesattacke. Schuld sind dann die Hausstaubmilben. Nicht etwa der Hausstaub, wie ich bisher immer gedacht habe. Also es sind die Milben bzw. die Hinterlassenschaften. Was passiert da genau mit dem Körper?
Das sind auch Allergene. Das heißt, wenn man einmal so eine Sensibilisierung bekommen hat und das nächste Mal Kontakt hat, dann hat man das wirklich, diese ganzen Beschwerden. Und das betrifft genau Auge, Nase, kann auch Lunge betreffen, mit einem Asthma.
Und ich glaube, es ist ziemlich schwierig, dieser Sache Herr zu werden, wenn man das dann mal wirklich hat. Wir haben eine Frage, eine E-Mail bekommen an studio@willnord.de von Lena Vorschild aus Kiel und die fragt: Hallo, ich suche einen Staubsauger für Allergiker, da ich an einer Hausstauballergie leide. Gibt es eine Empfehlung, mit dem der Staub gut aufgenommen und nicht so stark durch die Luft gewirbelt wird?
Also der Patientin würde ich zum Beispiel empfehlen, dass der Ehemann das Staubsaugen übernimmt und dass sie das nicht macht, weil das egal was für ein Staubsauger die hat, die sollte es nicht selber machen, sondern das machen lassen.
Ich glaube, diesen Tipp werden sich jetzt ganz viele zu Herzen nehmen. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten.
Es gibt mehr. Zum Beispiel keine Teppiche. Ja. Zum Beispiel keine Vorhänge. Zum Beispiel Folien um die Matratze schlingen. Das nennt sich auch Encasing.
Ist das aus Plastik? Nein.
Das sind so Polyurethan, nennt sich das. Das ist so ein Stoff, der also gut verträglich ist und wirklich sozusagen die Hausstaubmilben darunter lässt. Die können nichts mehr anrichten.
Und Hyposensibilisierung, hilft das da auch bei Hausstauben?
Ja, kann man machen. Die Effektivität, also der Erfolg, ne, ist nicht so hoch im Vergleich zu den Pollenallergien. Aber 50-60% sprechen auch an.
Dann gibt es ja noch die Tierhaarallergien und das ist auch keine Seltenheit.
Nee.
Das erfordert auch viel Leidensfähigkeit, ja. Wenn man zum Beispiel irgendwo zu Besuch ist, wo jemand Katzen hat und man hat da eine Allergie. Wo gibt es denn da ein Zaubermittel, wenn man erwachsen ist und es einen dann überall juckt? Oder ist es dann schon zu spät, was zu tun?
Nein, es ist nicht zu spät. Sie können natürlich die Symptome lindern. Und wenn ich das jetzt hätte und bin irgendwo eingeladen, ich sage ja diese Einladung dann nicht ab, sondern ich nehme, bevor ich da hingehe, ein Antihistaminikum, sodass das auch geht. Und dann sage ich natürlich dort, wo ich eingeladen bin, bitte die Katze oder Hund nach draußen in der Zeit, wo ich da bin.
Und das hilft dann auch schon, obwohl die Katzenhaare ja auch noch herumfliegen.
Das ist völlig richtig. Aber wenn Sie jetzt die Katze direkt vor sich haben, meinetwegen noch auf den Schoß nehmen, ist natürlich die Allergenbelastung viel stärker.
Und Hände waschen.
Hände waschen natürlich auch, ja, ist richtig.
Vielen Dank, Frau Felsterholst. Eine Stunde zur Sache zum Thema Allergien haben wir noch und auch noch viel zu bereden. Was ist eigentlich mit all diesen Laktose-, Gluten-, Eier-, Nussallergien oder sind das dann die Intoleranzen? Das müssen wir alles noch irgendwie ausklamüsern. Wir sprechen darüber, was es noch für Therapiemöglichkeiten gibt. Rein statistisch müsste jeder Dritte schon mal was mit diesem Thema zu tun gehabt haben. Es geht um Allergien. Und die einen haben seit jeher mit Heuschnupfen zu kämpfen. Andere haben sogar Angst um ihr Leben, wenn sie in die Nähe von einer Erdnuss kommen. Dann ist das dann das Extrem. Wir reden heute Abend über Allergien und haben mal in Kiel nachgefragt, was es da für Mittelchen dagegen gibt.
Ich nehme Tabletten. Habe einmal eine Desensibilisierung gemacht. Ja, und sonst nichts.
Naja, viel Taschentücher mitnehmen und Nasenspray, so Salz auf Salzwasserbasis.
Ich vermeide die Dinge, gegen die ich allergisch bin, zum Beispiel Kamille. Also ich weiß es, ich habe es testen lassen und versuche eben solche Dinge zu meiden.
Penicillin, was anderes nehmen oder es aushalten.
Also jetzt mit der Haselnuss komme ich so klar und wenn die Birke sich auftut, nehme ich ein Antihistamin. Das reicht, also zum Cortison muss ich nicht greifen.
Unsere Expertin heute Abend hier im Studio ist Frau Dr. Felsterholz und sie ist am UKSH hier in Kiel an der Hautklinik die Allergologin und vertritt auch Schleswig-Holstein beim Verband Deutscher Allergologen. Schönen guten Abend nochmal.
Guten Abend.
Mein Name ist Dortje Haders. NDR 1 Welle Nord zur Sache. Das ist unsere Sendung immer sonntags zwischen 18 und 20 Uhr und da geht es heute um Allergien, was hilft wirklich? Gefühlt gibt es kaum noch jemanden, der nicht irgendein Problem mit irgendeinem Nahrungsmittel hat. Also nicht, weil man es nicht mag, sondern weil da irgendwas drin ist, was man nicht verträgt. Frau Felsterholz, Sie ist Allergologin hier aus Kiel. Da gibt es doch wirklich erstaunlich viele Selbstdiagnosen, oder?
Ja, es gibt auch ganz interessante Studien, wo einfach mal die Bevölkerung gefragt wurde, meinen Sie, dass Sie eine Allergie haben gegen Nahrungsmittel? Und dann sagen so 25%, ja, das habe ich ganz bestimmt. Und letztendlich, wenn man es dann richtig austestet, bleiben so 2% nach.
Siehste, wer sagt, er hat eine Laktoseallergie, der hat nämlich vielleicht gar nicht unbedingt eine Allergie, sondern das nennt sich dann Intoleranz. Und da muss man unterscheiden. Was ist denn da der Unterschied?
Da gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied. Wenn Sie eine Allergie haben, bedeutet das, dass unser Immunsystem spezifisch gegen dieses Allergen, zum Beispiel Birke, zum Beispiel Nüsse, wir sind ja bei den Nahrungsmitteln, reagiert. Und bei der Intoleranz ist das keine Antwort des spezifischen Immunsystems, sondern da laufen ganz andere Dinge ab. Laktose haben Sie angesprochen, da gibt es ein Enzym, was fehlt, nämlich Laktase. Da gibt es so einen Laktasemangel und der muss sozusagen dann behandelt werden.
Aber das ist auch nicht heilbar, oder ist das heilbar?
Man muss da ein bisschen aufpassen und zum Beispiel die Milch dann weglassen und statt Milch etwas anderes zu sich nehmen, weil Milch ist ja ein ganz wichtiger Kalziumlieferant.
Also einfach das vermeiden dann.
Ja.
Genau. Wir haben eine Mail bekommen von Birgit Grabowski. Und die hat's ganz doll getroffen. Seit 2001 sind bei mir sehr viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten aufgetreten. Angefangen hat's mit Milch, dann kam Ei, diverse Kräuter und Gewürze. Symptome sind unter anderem Schwellungen im Hals, Durchfall, Übelkeit, Schwindel, Husten. Und sie war da auch schon zweimal in der Hautklinik. Kartoffel-Reis-Diät hat man ihr wohl anempfohlen damals. Das hat auch nichts gebracht. Leider vertrage ich auch kein Loratadin und Cetirizin. Was ist das?
Das letzte sind sogenannte Antihistaminika,
ja.
Die man da schon geben kann.
Hilft bei ihr auch nicht. Was könnte ich sonst noch machen, fragt sie.
Wenn das jetzt eine Patientin wäre, die zu mir kommt, dann würde ich noch mal ganz genau eine Anamnese machen. Was kann sie wirklich nicht vertragen? Dann würde ich diese Geschichten noch mal im Blut untersuchen und auch an der Haut. Die Nahrungsmittel, die sie angegeben hat mit Milch und Ei, das hört sich wirklich nach Allergien auch an. Und sie hat auch Nahrungsmittel genannt, die beim Heuschnupfen eine Rolle spielen. Das liegt daran, dass die Allergene in den Pollen genauso aussehen wie in den Nahrungsmitteln. Das heißt zum Beispiel die Birkenpollenallergiker, die haben Probleme mit Nüssen, mit Äpfeln, also Kern- und Steinobst. Wenn dann sozusagen die Birkenpollenallergie durch eine Hyposensibilisierungsbehandlung behandelt wird, dann können die Nahrungsmittelallergien auch besser werden.
Also das sind Kreuzallergien.
Das sind Kreuzallergien.
Nennt man so, das
nennt man so.
Falls einem das in der Fachliteratur über
ganz genau,
den Weg
das sind Kreuzallergien.
Ne? Ja. Mhm. Ein merkwürdiges Phänomen, finde ich, aber.
Aber so merkwürdig ist es nicht, weil das so ähnlich aussieht.
Okay. Ach so, ja. Alexander Betz hat uns noch gemailt aus Hamburg. Gibt es schon neue Erkenntnisse, warum Allergien entstehen? Ich habe vor einigen Jahren eine Doku gesehen, wo es um die potenziellen Auswirkungen von Aluminium im Körper ging. Ich leide, seit ich 14, 15 bin, an Heuschnupfen, also dem Alter, wo man anfängt, mehr Körperpflegeprodukte zu nutzen, seit ich Alu zum Beispiel in Deos und anderen Kosmetika meide. Lässt er so meinen Eindruck nach? Ist da was dran?
Glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Mhm. Aluminium zum Beispiel in Kosmetika, die würden eher zu der Ausbildung eines Kontaktekzems führen. Das ist schon was anderes. Mhm. Das glaube ich nicht. Warum hat das zugenommen, diese Heuschnupfengeschichte, Asthma, Neurodermitis, Nahrungsmittelallergien? Man weiß es noch nicht genau, aber einiges hatten wir schon angesprochen, dass wir einfach sozusagen zu gründlich sind, was Hausputz betrifft und solche Sachen. Und wir sollten vielleicht auch mal etwas runterkommen in Tüttelchen. Das bedeutet, Stress, Stress, Stress und nochmal Stress, das sollte eher vermieden werden und einfach mal die Sache etwas ruhiger angehen. Zum Beispiel Muskelentspannung gibt es da, die man auch machen kann.
Wir haben ja jetzt auch eine Menge schon über verschiedene Methoden geredet, die es so gibt, um Allergien in den Griff zu kriegen. Aber es gibt noch weitere Alternativen, Stichpunkt Akupunktur Und darüber reden wir dann gleich. NDR 1 Welle Nord. Was hilft wirklich bei Allergien? Von Pollen über Hausstaub bis hin zum Essen. Bewährtes Mittel, haben wir schon drüber geredet. Das ist die Hyposensibilisierung. 3 Jahre lang immer höhere Dosis. Entweder als Tablette, Spritze oder als Tropfen. In den ganz harten Fällen muss dann Cortison ran. Frau Fölsterholz ist Allergologin hier am Kieler UKSH. Wie sieht es denn mit alternativer Medizin aus? Akupunktur zum Beispiel, kann das alleine helfen?
Ich sag mal so, wir haben viele Patienten, die das zusätzlich machen. Und da habe ich auch überhaupt keine Probleme mit. Wenn sie eine milde Form haben und den Eindruck haben, dass das gut funktioniert, habe ich auch keine Probleme mit. Nur, wenn es eben nicht hilft, dann sollten Sie etwas anderes machen, denn diese ganzen Folgeerkrankungen wie Asthma, was man dann wirklich irgendwann nicht mehr los wird, das sollte nicht auftreten.
Es gibt natürlich dann die anderen, die sagen, Akupunktur, das ist der richtige Weg. Zum Beispiel Dr. Wenjing Yen Klassen, sie ist aus China, hört man wahrscheinlich auch im Namen, aus Shanghai ist sie und hat hier in Kiel eine Praxis für traditionelle chinesische Medizin. Diese Ärztin habe ich diese Woche besucht und mal gefragt, inwieweit Akupunktur gegen Allergien helfen kann.
Menschen zu Menschen ist unterschiedlich und bei meisten Fällen kann man wohl sagen, chinesische Medizin, also TCM, hilft bei allergische Erkrankung, wo alleine. TCM beinhaltet Akupunktur, chinesische Arzneimitteltherapie, kann man auch sagen Kräutertherapie. Dann Ernährung spielt eine große Rolle. Ich berate auch, wie man das Leben auch umstellen kann.
Also sie sagt, Akupunktur, das hilft sehr wohl und es geht hier nicht darum, die Auswirkungen von der Allergie, also das Jucken, die Quaddeln und all sowas wegzuzaubern.
Bei uns chinesische Medizin geht es darum, dass die Ursache für allergische Erkrankungen gefunden werden muss. Wir gucken, wie wir dann die Immunsystem insgesamt stärken und oder gegebenenfalls korrigieren.
Und wenn Jingyan Klassen sagt, dass man schon ziemlich schnell, zum Beispiel bei Akupunktur, eine Linderung merkt.
Genau, mit 3 Akupunktursitzungen spürt man schon eine gewisse Linderung.
3 Sitzungen. Eins wollte ich noch von ihr wissen, warum kommen Patienten zu ihr in die Praxis und nicht zu einem Allergologen oder einem Hautarzt?
Heutzutage haben viele schon Erfahrungen mit chinesischer Medizin, also Akupunktur. Die wissen auch schon vorher, dass sowas helfen. Und deswegen kommen meistens auch Menschen ohne schulmedizinische Behandlung zu uns. Die möchten halt nicht so ein Antihistaminika nehmen oder Cortison nehmen. Die kommt dann zu mir.
Dr. Wenjing Yen Klassen hat eine Praxis für Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin in Kiel. Und sie sagt, für chronische Krankheiten wie Allergien, da ist Akupunktur schon der richtige Weg. Kratzt mich manchmal jetzt schon die letzte Stunde. Unser Thema ist nämlich Allergien. Mein Studiogast heute Abend ist Frau Fölsterholst, Oberärztin am Uniklinikum in Kiel an der Hautklinik. Und sie ist Allergologin und beantwortet heute Abend gerne auch ihre Fragen. Und da haben wir einen Anrufer aus Lübeck.
Mein Name ist Wolfgang Groß aus Lübeck. Dass Menschen, die innerlich krank sind und durch eine Hetzerei durchgeschossen werden, die werden krank. Das heißt mit anderen Worten, die werden krank dadurch, dass sie zu sehr in eine Bedrängnislage gebracht werden. Diese Bedrängnislage macht das Leben mit sich. Man fordert zu viel von den Menschen, was sie nicht leisten können.
Zu viel Stress, sagt er.
Ich finde das ganz toll von ihm, dass er das hier mal angesprochen hat. Es gibt Menschen, die können sehr gut mit Stress um. Es gibt Menschen, auch Allergiker, die das können. Aber es gibt genauso viele, die es nicht können. Und Stress kann diese Erkrankung auch deutlich verschlimmern. Deswegen machen wir es grundsätzlich so, dass wir bei den Schulungen auch Psychologen dabei haben, die zum Beispiel den Patienten beibringen, wie entspanne ich mich am besten. Ich sage immer ein Beispiel, eine Entspannungsübung der Muskeln, Muskelentspannung nach Jacobsen. Einige Patienten schwören wirklich drauf. Und sowas würde ich auch, und es ist sehr schön, dass hier diese Frage angesprochen worden ist. Ich sehe es ganz genauso. Stress kann das verschlimmern.
Helfen auch Massagen oder ist das dann schon zu weit weg?
Durchaus. Nein, das ist nicht zu weit weg. Mhm. Die können auch helfen. Und das Tolle ist, auch bei dem Kongress, jetzt ist es angesprochen worden, es gibt den Ausdruck, ich erkläre es gleich, Psychoimmunologie. Immunsystem ist wichtig bei den Allergien, aber zum Beispiel die Haut und auch die Lunge und andere Organe, die haben natürlich auch Nerven und dieses gehört zusammen. Insofern ist so eine Maßnahme durchaus empfehlenswert.
Einen Anruf haben wir noch, den können wir noch schnell abspielen.
Ich habe eine Frage, ich war im letzten Jahr 10 Tage in Kiel in der Hautklinik wegen eines Hautaufschlages und Diagnose war nachher Prurigo Simplex Subacuta. Und werde ich jetzt behandelt mit Medikamenten und mit Salbe, also mit verschiedenen Salben. Und einige Stellen geht das nicht weg. Und ich wollte eigentlich nur mal fragen, ob sowas auch irgendwie was mit Allergie zu tun hat.
Das kann, da gibt es ganz viele Ursachen. Das kann zum Beispiel im Rahmen einer Neurodermitis auftreten. Es kann aber auch auftreten im Rahmen von ganz anderen Erkrankungen. Zum Beispiel Lebererkrankungen, auch Nierenerkrankungen können da dahinter stecken. Und das sollte man ganz genau nochmal aufschlüsseln, was es letztendlich ist und die Grundkrankheit dann behandeln.
Vielen Dank, Frau Fölsterholz, unsere Allergieexpertin heute Abend hier bei uns im Studio. Zur Sache. Wir kümmern uns heute um Allergien, weil ja die Pollenzeit so langsam losgeht und auch weil gestern und vorgestern eine große Fachtagung mit vielen Experten hier in Kiel war. Darüber wollen wir gleich noch mit Frau Fölsterholz sprechen, unserem Studiogast heute Abend. Sie ist Allergologin vom UKSH in Kiel. Und was sie noch für wichtige Tipps für Allergiker hat, die man so im Alltag beachten sollte, darüber reden wir gleich. Ich bin Dortje Haders. Sind wir wieder bei unserem Thema zur Sache, Allergien. Wenn das Immunsystem seine Kriegsmaschinerie anwirft, weil es denkt, es ist der Feind, der vor der Tür steht und dabei ist es eigentlich nur eine Blütenpolle oder vielleicht eine Erdnuss. Bei mir im Studio ist Frau Fölsterholz, sie ist Allergologin am Uniklinikum in Kiel. Sie haben bestimmt noch ein paar praktische Tipps auf Lager. Was kann man noch tun, damit die Pollen vielleicht nicht ins Schlafzimmer kommen?
Also man sollte wirklich nachts die Fenster geschlossen haben. Wenn man Autofahrer ist, würde ich so einen Pollenfilter einbauen lassen. Aber viele neue Autos haben das eh schon. Und es ist auch wichtig, bevor man ins Bett geht, sich die Haare nochmal zu waschen, damit die Pollen rausgehen. Und so ist es auch mit der Kleidung. Die Pollen fangen sich auch in der Kleidung, sodass man die Kleidung woanders aussieht als im Schlafzimmer.
Und ein Pollengitter gibt es auch?
Pollengitter gibt es auch. Lohnt sich auch, das anzuschaffen.
Das ist ein bisschen engmaschiger, aber als ein Fliegengitter,
schätze ich. Richtig, richtig.
Dann gibt es ja bei Babys das Problem mit der Neurodermitis. Mhm. Und da haben wir bisher meistens dann das Stichwort Cortison gehört. Wie geht das bei Babys? Ist das nicht ein bisschen zu scharf? Oder?
Wenn man die Cortisonpräparate sich anschaut, so gibt es milde, mittelstarke und starke. Diese ganz starken sollte man auf keinen Fall bei den Babys anwenden. Die haben eine viel dünnere Haut. Das bedeutet, dass das Cortison durch die Haut zum Blutkreislauf kommt und dann geht das überall hin, dann gibt es Nebenwirkungen. Das heißt mit anderen Worten, schwache Cortisonpräparate einzusetzen und das zum Beispiel die ersten 3 Tage morgens und abends, die nächsten Tage, 3-4 Tage nur abends und dann jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag. Und dann gibt es den Begriff der sogenannten proaktiven Therapie, ganz einfach erklärt. Mhm. Das macht man 2-mal in der Woche, dort wo das war, damit es nicht wiederkommt und mit einem Abstand von 3-4 Tagen. Das heißt zum Beispiel montags und donnerstags oder dienstags und freitags, ist egal. Jedenfalls, dass man nicht die ganze Zeit dieses Cortisonpräparat auf die Haut gibt, sondern nur ab und zu mal.
Wir haben noch eine Mail von Andreas Speer aus Hamburg. Inwieweit könnte ein Mangel an Spurenelementen für Allergien verantwortlich sein, zum Beispiel Selen?
Das ist bisher nicht bekannt. Ich glaube es persönlich nicht, aber wenn Spurenelemente fehlen, sollte man diese vielleicht ersetzen und einfach mal den Allgemeinarzt fragen, ob der das nicht mal dann sozusagen verordnet.
Frau Felsterholz, Sie haben eine große Tagung mit vielen, vielen Experten organisiert. Die war gestern und vorgestern hier in Kiel. Thema dort war auch Neurodermitis und Asthma. Was es da für neue Therapiemöglichkeiten gibt und was Sie uns von der ganzen Tagung erzählen können, dazu gleich mehr. Ja, in Kiel war gestern und vorgestern eine riesige Jahrestagung von Neurodermitis und Asthma-Experten. Frau Felsterholz ist Allergologin hier an der Uni-Hautklinik in Kiel und hat die Tagung organisiert. Da ging es darum, wie man Betroffene besser für den Umgang mit Krankheiten schult und welche Therapiemöglichkeiten natürlich es inzwischen gibt. Wer war denn da alles dabei?
Viele. Das war wirklich interdisziplinär. Da waren Psychologen dabei, da waren Ernährungswissenschaftler dabei, da waren Pädagogen dabei, da waren Pflegekräfte dabei, ganz wichtig auch. Da waren auch Kinderärzte und Hautärzte dabei. Und letztendlich, ich bringe das mal auf einen Punkt, muss man sagen, Wissen ist Macht. Und dieses Wissen müssen wir dem Patienten beibringen, damit er Manager der eigenen Erkrankung wird. Das ist das Motto gewesen.
Haben Sie denn aus den 2 Tagen neue Ansätze mitgebracht, die den Allergikern Mut machen könnten?
Auf alle Fälle. Und zwar, das ist so toll. Man geht einfach von dem genetischen Defekt aus und schaut einfach, dieses defekte Gen, was macht das denn eigentlich? Welche Stoffe produziert es? Ohne Gene geht das nicht, sondern da muss ein Gen sein und das muss eigentlich funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, guckt man sich an, welcher Stoff denn da eigentlich beeinflusst wird. Und diesen Stoff muss man sich anschauen und dann werden neue Medikamente hergestellt. Und genau so ist es. Es gibt neue Medikamente, die im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Und da sind wir an Studien auch beteiligt. Und ich kann Ihnen sagen, das wird toll. Auch für die Patienten wirklich hoffnungsvoll.
Egal bei welchen Allergien jetzt oder genau bei speziellen dann?
Ich bin der Meinung, das geht los mit der Neurodermitis. Und da haben wir neue Medikamente. Wenn die Neurodermitis nicht da wäre, dann kommen auch durch diesen Barrieredefekt die Allergene nicht rein. Ich meine, das ist sozusagen Ausgangspunkt für den Heuschnupfen, für das Asthma. Das heißt, hier muss man ansetzen, damit die anderen Folgeerkrankungen gar nicht erst erscheinen.
Der Fokus lag ja bei dieser Tagung auf der Behandlung von Kindern und Jugendlichen, wenn ich es richtig verstanden habe. Eltern konnten dann auch zu der Veranstaltung kommen gestern im Anschluss und sie konnten sich von den Ärzten Tipps geben lassen. Was für Probleme hatten denn die Kinder?
Ja, das war gestern eine tolle Veranstaltung, wo ganz viele Familien da waren, auch mit ihren Kindern, mit Säuglingen, mit Kleinkindern, mit Jugendlichen. Das war toll. Ja, die haben sich in der Tat Tipps geholt. Gerade so, wie gehe ich mit diesem Cortisonpräparat jetzt um? Muss ich ein Antihistaminikum nehmen bei der Neurodermitis? Nein, muss ich nicht. Antihistaminika sind wichtig, zum Beispiel beim Heuschnupfen, aber nicht bei der Neurodermitis. Solche Fragen kamen halt.
Es ist ja auch ein schwieriges Feld. Ich meine, man hofft darauf, dass es irgendwie mit Antihistaminikern alles in den Griff zu kriegen. Aber es ist ja nur die Auswirkung. Also es ist nur eine kurzfristige Geschichte.
Das ist es. Vor allem, man behandelt die Symptome.
Genau, ja.
Bei der spezifischen Immuntherapie hatten wir darüber gesprochen, das ist die Hyposensibilisierungsbehandlung. Das ist eine kausale Therapie. Das ist wesentlich besser. Und das Neueste, auch das hat die Tagung natürlich ergeben, wir können wirklich hoffen, die Neurodermitis-Patienten können hoffen, dass es diese spezifische Immuntherapie auch bald bei dieser Erkrankung geben wird.
Gab es denn auch Eltern, die da gestern zu Ihnen gekommen sind, die gefühlt schon alles durchprobiert haben für ihr Kind?
Ja. Wissen Sie was? Die Eltern gucken natürlich auch ins Internet und finden da ganz, ganz viele Tipps und das haben die alles durch. Und irgendwann sagen sie sich, so, jetzt muss das mal richtig abgeklärt werden von der diagnostischen Seite her und auch die Empfehlungen zur Therapie müssen gegeben werden und das kam zur Sprache.
Und der Blick ins Internet, der ist ja auch, wie wir wissen, nicht immer heilsam.
Nein,
Macht einen manchmal noch verrückter.
So ist es.
Vielen Dank, Frau Felsterholz. Was hilft wirklich bei Allergien? Sollten Sie auch Leidtragender oder Leidtragende sein, dann hoffe ich sehr, dass Sie vielleicht den einen oder anderen Tipp neu dazu bekommen haben. Die Forschung arbeitet ja unablässig an neuen Therapiemöglichkeiten, haben wir gerade gehört von Frau Foelster-Holst. Wie wird denn die Zukunft der Allergiker aussehen?
Das kann ich Ihnen sagen. Wir werden spezifischere Medikamente haben. Beispiel Cortison. Cortison ist nicht wählerisch, sondern haut sozusagen allen Immunzellen einen drauf, wenn ich das einfach mal so salopp sagen darf. Jetzt gibt es Medikamente, die greifen eher in die spezifischen Änderungen ein, also wirklich dann auch Entzündungszellen betreffen, die wirklich eine Rolle spielen, zum Beispiel bei einer Neurodermitis. Und da gibt es inzwischen Studien, an denen wir auch teilnehmen. Das ist wirklich sehr hoffnungsvoll.
Wird das denn alles weiter zunehmen mit den Allergien? Wir haben ja vorhin darüber geredet, im Verlauf der letzten 10, 20 Jahren hat es zugenommen. Oder hängt das alles von unserem Verhalten ab? Könnten wir es doch noch alles abbiegen, indem wir vielleicht ein bisschen mehr an die frische Luft gehen?
Ich denke, das ist schon mal eine Idee. Und dann gibt es sogenannte, ich erkläre das gleich, epidemiologische Studien. Das heißt, da wird geschaut, wie ist das mit den Schadstoffen? Haben die einen Einfluss auf die Allergien? Ja, haben sie. Das heißt, wir müssen dann versuchen, das abzubauen.
Und ein bisschen mehr Abhärtung. Ja. Andererseits kann es auch wieder zu viel sein. Also wir haben hier eine E-Mail von Renate Suder aus Sörup. Sie schreibt: Habe auch Pollen- und Gräserallergie. Es sollte vielleicht mal gesagt werden, dass bei Pollenallergie keine Wäsche draußen getrocknet werden sollte. Man fängt sich die Pollen sonst ein und zieht sie an.
Ja, das ist ein guter Tipp. Absolut.
Ja.
Absolut.
Gut. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Foelster-Holst. Gerne. Sie ist Allergologin hier an der Uni-Hautklinik in Kiel. Vielen Dank. Ich sage auch Tschüss. Mein Name ist Dorothee Haders.